Hausgeburt ist gefährlich, Alleingeburt ist verantwortungslos, geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Think again. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihren Haus- und Alleingeburten. Sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Herzlich willkommen zu Birth Gossip, deinem Podcast für selbstbestimmte Geburten am Rande des Systems. Von und mit Antonia Unger, Birthkeeperin, radikale Aufräumerin der Geburtskultur und Dienerin der Frau, nicht des Systems. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birth Gossip. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und zuhört und diesmal das erste Mal auch zuschauen könnt auf YouTube. Ich nehme heute eine neue Folge mit Elsa auf. Das ist das zweite Mal, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen können. Die erste Folge, die könnt ihr euch auch anhören. Da erzählt Elsa von ihrer kleinen Geburt, von ihrer Tochter Lena. Diese kleine Geburt, aber auch die anderen kleinen Geburten, die ja leider vorhanden waren, spielen eine große Rolle in deinem Weg und damit eben auch in dieser Folge. Und deswegen weise ich euch sozusagen nochmal darauf hin. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese Folge aufnehmen können von deiner Alleingeburt, die jetzt wie lange? Doch, ich weiß es, weil ihr nämlich am gleichen Tag wie mein Sohn Geburtstag hat, im Januar, die jetzt also erst 2 Monate praktisch zurückliegt. Und ja, ich freue mich einfach nur sehr, diese Folge aufzunehmen. Ist was ganz Besonderes. Danke dir, Elsa.
Ja, ich freue mich auch. Danke.
Ah, gerne. Ja,
das war irgendwie so witzig, als ich dir das geschrieben habe und du meintest, das gibt's ja nicht. Mein Sohn mit dem gleichen Namen hat am gleichen Tag Geburtstag.
Ja,
also, das ist so.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man eben, und die jetzt hier, die ja zuhören und zuschauen, kennen diese Geschichte ja nicht, aber die Synchronitäten, sagt man so auf Deutsch, keine Ahnung.
Synchronitäten, ja.
Ja, die wir immer in Bezug auf Zahlen haben in unserem Leben, in den Dingen, die wir tun, um wie viel Uhr wir die tun, an welchem Tag wir die tun oder nicht tun, ist ja nicht von dieser Welt im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Das ist magisch.
Ja, wirklich. Ja. Genau, und ein bisschen spooky manchmal. Da denkt man, what? Das kann doch jetzt gar nicht sein.
Ja, vor allem, wenn man jetzt auch diese Schwangerschaft und die Geburt bei mir anguckt, die ist nämlich auch, was die Zahlen angeht,
ja,
ganz schön magisch.
Ja, ja. Aber Zahlen, ne? Zahlen sind für mich zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig in den Messages, die ich bekomme und für dich eben scheinbar auch, ne? Also ich glaube, dass viele, also ne, manchmal, es gibt ja verschiedene Zeichen, die wir vom Universum bekommen. Und für mich ist eben, sind Zahlen eine ganz, ganz wichtige Rolle oder das allererste Zeichen, was mir eben gezeigt wird. Aber für andere Menschen ist das vielleicht eben eine Feder oder irgendetwas anderes, was halt vielleicht auch Buchstaben oder sowas. Aber für mich sind es Zahlen und scheinbar bei dir halt eben auch.
Ja, Zahlen und aber tatsächlich auch Zeichen draußen. Also keine Federn, aber andere Dinge.
Ja.
Zeichen, einfach Zeichen.
Zeichen, ja. 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 Okay.
Soll
du darfst
ich
gerne einfach einsteigen.
Ja.
Einsteigen und einfach mal so erzählen, wie von dir und von deiner Schwangerschaft und wie sich das alles so entfaltet hat.
Ja, ich glaube, dann hole ich tatsächlich ein bisschen aus, weil ich
klar,
ja nach meiner ersten Geburt, die ist jetzt 4,5 Jahre her, da habe ich immer erzählt, das ist eine total schöne Geburt gewesen, in einem ganz tollen Setting und ach, das war alles toll. Auch als ich schon die Ausbildung zur Birthkeeperin gemacht habe bei dir, da war das für mich auch alles noch irgendwie okay. Und dann habe ich aber nach und nach gemerkt, okay, so gut war es alles gar nicht. Und was ich da auch alles zu gelernt habe, was mir und ihm zugefügt wurde, sagt man zugefügt? Ja. In der Schwangerschaft habe ich dann eigentlich erst gemerkt, wie traumatisch diese Geburt eigentlich für mich war.
In der jetzigen Schwangerschaft.
Genau. Und nach der ersten Schwangerschaft kam er noch tatsächlich nach dem Monat, was meine zweite kleine Geburt war, noch zwei kleine, also ich habe vier kleine Sternchen. Und die haben mich halt alle dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also ich bin denen eigentlich dankbar, dass sie mir diesen Weg so gezeigt haben, weil ich hatte die Ausbildung zur Birthkeeperin, habe ich erst gesagt, mache ich nicht, ich bin schwanger, habe ich gerade andere Themen. Und dann ist dieses Kind gegangen und dann dachte ich, okay, gut, das ist jetzt ein Zeichen, ich kann das Geld, was ich für die Elternzeit genutzt hätte, jetzt einfach da investieren in mich. Was, by the way, die beste Investition in meinem Leben war. Und ja, so habe ich dann jetzt diese Schwangerschaft und Geburt erleben dürfen, die ich jetzt hatte. Und zwar möchte ich da mit den Zeichen anfangen, weil nach der letzten kleinen Geburt, die wir tatsächlich auf dem Friedhof beerdigt haben, weil ich da damals den Weg der Ausschabung gegangen bin, der für mich auch sehr traumatisch war, aber der hat offensichtlich dazugehört, dieser Weg, ist uns ein Buchenblatt. Es ist meinem Sohn in die Hände gefallen und da dachte ich mir, hä, es war keine Buche in der Nähe, warum ist jetzt hier ein Buchenblatt runtergefallen? Und das war im Mai, nee Quatsch, das war im November, weil die so spät erst beerdigt wurde. Und im Januar ist dann mein Opa gestorben, am 7. Januar 2023, genau. Und
Verrückt.
ja, als der... Also ich durfte ihn begleiten, ich durfte auch dabei sein, als er gestorben ist. Und ich habe ihm kurz vorher gesagt, dass ich ja nicht weiß, was nach diesem Tod passiert und dass er mir doch bitte noch eine Seele schicken soll, wenn es möglich ist. Und im April, also das ist der Geburtsmonat von meinem Opa, da bin ich dann halt schwanger geworden, im 4. Monat meiner Lebenszeit. Und ja, das war schon irgendwie verrückt und da habe ich mir schon fast gedacht, dass mein Sohn dann geboren wird, wenn er, also an dem Tag. Irgendwie war das für mich schon so, warte mal ab, mal gucken, ob das passt. Genau, und dann war die Schwangerschaft für mich gar nicht so einfach, weil das halt eine Folgeschwangerschaft nach diesen vier kleinen Geburten war. Und so viel, wie ich die auch verarbeitet habe, so viel innere Arbeit, wie ich gemacht habe, ist es für mich gar nicht so easy gewesen, da ins Vertrauen zu kommen. Und für mich war auch nicht von Anfang an klar, wie ich gebäre. Eigentlich war es für mich schon noch Thema, dass ich zur Sicherheit lieber in die Klinik gehe, auch wenn ich weiß, was da passiert. Aber irgendwie war ich da noch nicht so drin. Dazu muss ich sagen, dass ich mein erster Beruf Krankenschwester ist und ich halt da echt zu kämpfen habe manchmal an dieser alten Elsa, die voll im System steckt, und der neuen Elsa, die halt sagt, nö, ich bin hier voll im Vertrauen. Ich brauche da gar nichts. Das habe ich auch unter der Geburt sehr gemerkt. Und genau, dann habe ich mich jetzt gerade selber kurz rausgebracht. Warte, Krankenschwester. Also genau, und dann hatte ich tatsächlich in den ersten Wochen an den Tagen, also Lena ist zum Beispiel bei 8 plus 4 oder sowas gegangen, also in der 9. Woche. Und bei 8 plus 4 in dieser Schwangerschaft, da war ich noch ganz genau, dass ich wusste, wie weit ich etwa sein werde, hatte ich die gleichen Symptome wie bei der kleinen Geburt von ihr. Also ich hatte wieder eine leichte Schmierblutung und dachte, oh nee, jetzt geht dieses Kind auch wieder das 5. Mal. Und bin dann ohne nachzudenken sofort wieder in die Klinik gegangen und habe einen Ultraschall machen lassen. Und da hat dann aber das Herzchen geschlagen. Und das war für mich das erste Mal so, okay, es ist nicht immer, bei mir in meinem Fall nicht immer so, dass es denn gehen muss. Und das war total schön zu erfahren, dass es auch anders geht. Und trotzdem war ich halt noch total drin. Dann habe ich nämlich auch kurze Zeit später ziemlich stark geblutet in der Schwangerschaft und dachte, oh, jetzt aber. Und das war ganz witzig, weil ich hatte das Verlangen danach, von außen die Bestätigung zu bekommen, obwohl ich innerlich eigentlich im Frieden war und das Gefühl hatte, das ist alles in Ordnung. Aber da war wieder diese alte und die neue Elsa, die so aneinander gerieben haben. Und auch da wurde mir wieder gesagt, nee, ist alles in Ordnung, sie bluten, sie haben hier ein Hämatom und ja, ist halt so. Und da hat sie, und das war unglaublich früh, da hat sie in der Klinik zu mir gesagt, ja, und sie haben Vorderwandplazenta, ja doch, sie haben eine Plazenta previa, hat sie gesagt. Also, dass sie über dem Geburtskanal ist. Und ich dachte mir so, jetzt schon? Warum erzählst du mir? Das ist doch völliger Blödsinn. Das hat sie dann auch noch gesagt. Aber es war drin. Es ist ein Satz, den ich gehört habe, der von außen kam, der abgespeichert wurde. Und dann war das halt in der Schwangerschaft auch immer mal wieder Thema. Hat sich das denn jetzt verändert? Ist es denn jetzt noch Thema oder nicht? Und da fand ich wieder krass, wie schnell solche Sätze abgespeichert werden können, die eigentlich völliger Bullshit sind in so einem frühen Stadium. Naja, und dann bin ich tatsächlich auch, ich war zweimal beim Gynäkologen. Das erste Mal brauchte ich eine Bestätigung für den Arbeitgeber und habe mich da noch nicht getraut zu sagen, ich möchte keinen Ultraschall. Da war ich noch nicht, ja, da war ich halt noch nicht so weit, das, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, nee, will ich nicht. So, und dann beim zweiten Mal, als ich da war, nach diesem Hämatom, da wollte ich ein Beschäftigungsverbot haben, weil ich gemerkt habe, das muss ich mir jetzt nicht antun, weil ich nämlich genau im System arbeite. Und dann meinte er, ja, dann machen wir jetzt mal einen Ultraschall. Dann sage ich, nö, brauchen wir nicht machen. Ich war ja 3 Tage vorher gerade in der Klinik wegen dem Hämatom. Ich weiß, dass da eins ist und wir brauchen jetzt keinen Ultraschall machen, weil es ist halt da. Und dann habe ich dreimal gesagt, ich will das nicht. Ich habe dreimal Nein gesagt und dreimal hat er immer wieder ins Gewissen gepiekt und geredet und geredet. Und auch da habe ich es noch nicht geschafft, dabei zu bleiben. Also ich war ohnehin schon vorher tierisch aufgeregt, weil ich nämlich, ich habe nicht gepennt die Nacht vor dem Arzttermin, weil ich wusste, ich werde zu Dingen Nein sagen. Ich wusste, ich möchte das nicht. Und ich wusste aber auch, dass es mir schwerfällt, Nein zu sagen. Und genau diese Situation hatten wir dann da. Er hat den Ultraschall gemacht. Und dann bin ich da raus und habe zu meinem Mann gesagt, ich war das letzte Mal hier, ich gehe jetzt nie wieder irgendwo hin. Ich möchte nicht jedes Mal so vor, also erstens nicht gehört werden und zweitens Sorge haben, dass ich nicht stark genug bin, um Nein zu sagen. Das fällt mir unglaublich schwer. Ich bin Reflektorin, ich kriege da einfach, mir fällt es schwer, dieses Abgrenzen da in so einem Fall. Ja, und dann war ich halt einfach nie wieder irgendwo und das war das Beste, was mir passieren konnte. So dieser Weg zu mir selbst in dieser Schwangerschaft, einfach nach den Sternchen. Weil man mich ja jetzt auch sehen kann, weiß man, dass ich ein Risiko bin für die Gesellschaft. Ich bin mehrgewichtig, was für viele ja ein Risiko darstellt. Und ich habe auch noch ganz viele andere Risikofaktoren, die, wenn ich im System geblieben wäre, glaube ich, ganz oft großes Thema gewesen wären. Und
Würdest du
danach
die nehmen?
ja, ich
Also
habe.
außer den kleinen Geburten, die dich ja sowieso schon dazu machen.
Genau. Ich hab sie mir aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse.
Ja.
Also ich habe, klar, mein Alter, ich bin 40 Jahre, da bin ich ja auch schon ein Risiko. Ich habe eine Allergie gegen Chemie, als ich irgendwann mal ein Antibiotikum genommen habe. Ich habe in meiner Familie, gab es mal einen Diabetes mellitus, das ist auch als Risikofaktor. Ich hatte, war mal in Therapie, da kriegst du auch gleich ein Kreuz, wenn du für dich gesorgt hast. Irgendwie auch so krank, aber gut, es ist, wie es ist. Ich habe eine besonders schwere soziale Belastung, weil ich eben ein Risiko bin. Und auch besonders schwere psychische, berufliche Belastungen, weil ich im System arbeite und da tagtäglich mit dem Mist konfrontiert werde. Die kleinen Geburten. Und ich hatte Komplikationen bei der ersten Geburt. Und ich hatte bei der ersten Geburt eine Atonie zweiten Grades und habe 1,5 Liter Blut verloren. Mir ging es aber tatsächlich auch nicht gut. Ich habe das gespürt, dass es mir nicht gut ging. Und all das, was in dieser ersten Geburt an Komplikationen da war, ist für mich aber total klar, wenn ich mir, und das habe ich mir in der Schwangerschaft halt gemacht, meine Intervention angucke, was eine riesenlange Liste ist an Interventionen, die gemacht wurden. Und da fängt es an bei mein Nein wurde nicht gehört. Da, also da sind auch so viele Themen. Ich habe Zytotec bekommen. Ich war halt die ganze Schwangerschaft, also zur Einleitung habe ich. Ich habe dich leider erst 7 Tage nach der Geburt meines Sohnes kennengelernt über Zytotec. Ich habe die ganze Schwangerschaft über immer gehört, dass ich ein Risiko bin, weil ich da ja schon 35 war und mehrgewichtig war. Und das ist natürlich auch eine Intervention, die ganze Zeit immer da ist. Und naja, da waren noch ganz viele andere Dinge, die dazu geführt haben, dass meine Gebärmutter einfach verletzt war und sich nicht zusammenziehen konnte und geblutet hat. Und Das war natürlich dann auch in dieser Schwangerschaft jetzt ein Riesenthema. Was ist, wenn ich bei der Geburt wieder blute? Und was ist, wenn denn da keiner da ist, der mir helfen kann? So, das war lange Thema. Ich glaube, bis so zur Hälfte. Und dann habe ich es für mich aber, glaube ich, ganz gut aufgedeckt, aufgetan und war dann im Vertrauen. Genau. Die Schwangerschaft war aber nicht so schön, wie es die erste war, weil ich immer wieder und so extrem offen war und so viele Themen hatte, die sich da gezeigt haben, die ich immer bearbeiten musste, wollte. Das war echt ein Haufen Arbeit, der natürlich zu einem geilen Ergebnis geführt hat, aber war schon hart, der Weg dahin. Okay, also halt auch diese Folgeschwangerschaft an sich einfach, ne? Immer schwebt diese Angst so ein ganz bisschen mit. Was ist, wenn? Kann ja noch passieren. Und gleichzeitig aber auch im Vertrauen zu sein, wenn es so ist, dann ist es so. Also ich habe auch immer am Anfang meine Hände aufgelegt und gesagt, wenn du gehen möchtest, dann darfst du wieder gehen. Also so, halt auch wieder diese beiden, die da immer dieses Ambivalente, ne?
Hattest du das
Ja.
auch über Monate hinweg oder war das nach dieser ersten Zeit, sage ich mal, nach den ersten 3 Monaten oder nach den Zeitpunkten, wo deine anderen Kinder gegangen sind, war das dann gut oder hattest du beispielsweise im 6., 7., 8. Monat immer noch diesen Gedanken?
Ich hatte gehofft, dass es genau zu den Zeitpunkten, wenn die kleinen Geburten vorbei sind, sich ändert, aber das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Sonst hätte ich ja eine richtig schöne Schwangerschaft noch haben können, weil sie immer relativ früh gegangen sind, die Kinder. Und es war aber trotzdem immer, immer wieder Thema, immer mal wieder. Aber zum Schluss hin war ich eigentlich im Vertrauen, dass das Kind bleibt, aber nicht, weil ich das gespürt habe wie andere, sondern weil die Zeichen eben da waren, ne? Diese ganzen Zeichen. Ich bin schwanger geworden, als die Buche wieder geblüht hat. Da bin ich schwanger geworden. Also das habe ich vorhin, glaube ich, weggelassen zum Buchenblatt. Also
Ja, du
als
hast
die Buche,
angefangen und dann, ja.
als die Buche auf meinem Balkon wieder geblüht hat, Blätter, Triebe bekommen hat, da bin ich schwanger geworden. Und da dachte ich so, okay, wow. Also das ist jetzt. Ja, und ein paar Wochen nachdem sie das letzte Blatt verloren hat, habe ich dann auch geboren. Ein Zyklus des Baumes
Ja,
miterlebt.
voll schön.
Ja, absolut. Und das war halt für mich dann immer so klar, hey, du hast so viel Zeichen bekommen, Elsa, ich habe auch die Seele schon lange Zeit vorher gespürt. Also im September, ein Jahr zuvor, habe ich die schon immer bei mir hier so, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie gespürt, die war da. Das war klar, dass sie früher oder später zu mir kommt. Ja. Und dann war das Thema, dass das Kind geht, nicht mehr so präsent, weil ich habe auch so eine, warte jetzt, wie heißt es, eine Bindungsanalyse? Mir
Ja,
fällt das Wort gerade.
Bindungsanalyse.
Ja, ich habe vorher mich halt regelmäßig mit dem Baby verbunden. Was auch total spannend war, was da für Bilder kamen. Weil ich anfangs hat das Baby mich gehalten, als ich es gesehen habe. Irgendwann habe ich das Baby gehalten, aber anfangs hat es mich gehalten. Und dann dachte ich, oh, Moment, das ist verquer. Ich bin die Mama, nicht du. Mittlerweile glaube ich, dass das die kleine, verletzte Elsa von früher war, die mich gehalten hat in dieser Zeit. Weil da noch ganz viele andere Themen hochkamen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zusammenhangslos für die Analyse. Ja, genau. Ja. So viel zu der Schwangerschaft, glaube ich, erstmal.
Das heißt, du hast dich dann, nachdem du das letzte Mal bei dem Gynäkologen warst und da eben so eine unschöne Erfahrung gemacht hast, dass du dich von den Vorsorgen verabschiedet und hast keine Hebamme oder stattdessen dir gesucht, ne?
Ich habe mir eine Hebamme gesucht, die war einmal hier und dann habe ich sie nie wieder angerufen. Und das war für sie aber auch okay. Ich habe sie irgendwann Anfang des Sommers war sie einmal hier und da habe ich mit ihr noch darüber gesprochen, dass ich eine Alleingeburt plane. Und das war für sie auch in Ordnung. Sie hat das Thema Blut angesprochen und das haben wir, hatte ich ja, habe ich ihr dann aber so gut erklärt, dass ich gesagt habe, ich mache mir da diesmal keine Sorgen, weil und Dann hat sie mich Weihnachten einmal angerufen und gefragt, wie es mir geht und was ich so mache und dass ich sie jederzeit anrufen könnte, wenn was sein sollte. Und da war ich lieb, dass du anrufst, aber ich brauche dich wirklich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Sonst hätte ich, und ich bin im Vertrauen, dass du das schaffst, sonst hätte ich dich vorher nochmal angerufen. Das
Schön.
war toll zu hören, ja.
Ja. Total bestärkend und
Voll.
schön auch irgendwie.
Ja.
Ja.
Das habe ich in der Schwangerschaft sowieso für mich gemacht, dass ich geguckt habe, mit wem treffe ich mich, wer tut mir gut und wer hat große Ängste, die auf mich übertragen werden könnten. Und ich hatte zwei, drei Freundinnen, die schon Sorge hatten, die das mir gegenüber auch kommuniziert haben und wo ich aber sagen konnte, warum ich so sicher bin. Und dann war das auch kein Thema mehr.
Ja,
Zumindest haben
ja,
sie es
ja.
nicht gesagt.
Deswegen, das heißt, der Gedanke an eine Alleingeburt, hattest du den, nee, am Anfang der, gerade eben hast du ja noch gesagt, oh, du hast gedacht, ach, ich gehe doch lieber in die Klinik.
Ja, jetzt fühle ich es auch.
ja. Aber zu welchem Zeitpunkt hast du das dann entschieden? Kam das mit diesem Gynäkologenvorfall oder wie hat sich das für dich entwickelt?
Im Gynäkologen vorher, ja. Ich glaube, das war so der allerletzte Arschtritt, da wirklich drüber nachzudenken, dass ich das auch alleine schaffe. Aber es war tatsächlich ein Prozess. Es war ein Prozess. Und also ich habe am Anfang auch noch kurz überlegt, ob ich mir eine Hausgeburtshebamme suche und habe aber gesagt, ich suche nicht, weil, ey, bis ich dir erklärt habe, meinen Risikokatalog und abgearbeitet habe, wo ich das trotzdem schaffe. Nee. Also ich glaube, dass tief in mir drin klar war, dass ich das alleine mache, aber mein Kopf, die alte Elsa, da schon noch ein bisschen gebraucht hat, bis dieser Arzt mich auch nicht gehört hat. Dann hatte ich die Hebamme ja auch danach noch hier und habe dann aber gesagt, nee, nee, ich brauche niemanden, ich kriege das hin. Ich
Die
schaffe das
war dir
auch
ja aber
alleine.
auch nicht unsympathisch, oder? Also das war
Nee.
jetzt keine Entscheidung
Nee.
aus dem heraus, dass du gesagt hast, ach, ich finde niemanden oder ich mag diesen nicht oder, sondern das war wirklich eine Entscheidung, die einfach für dich, für deinen Körper, für deine Geburt, aus deinem Gefühl heraus für dich gestimmt hat.
Ja.
Nicht aus der Not heraus
Nee,
sozusagen.
das war nicht aus dem, also
Ja.
dass ich nicht mehr zum Gyn gegangen bin, das war aus der Not heraus, glaube ich, aber das war wichtig für mich, dass ich das mache, damit ich merke, was macht dein Kopf da eigentlich mit dir? Das ist doch absoluter Blödsinn, dass du mit deinem ganzen Risikofaktor in eine Klinik gehst. Also ich hätte ja auch nicht mal wirklich übertragen können, weil ich, weißt du, jetzt, wo das gefilmt wird, spricht man die Anführungszeichen nicht mehr
Total.
mit. Also für die Hörer. Also ich habe
Man redet ganz
Anführungszeichen.
anders. Aha.
Ja. Also ich bin nur ein Risiko in Anführungszeichen. Und dann hätte ich nicht übertragen können, in Anführungsstrichen, weil ich dir halt schon zu alt bin für das System. Und das waren für mich alles so Punkte, wo ich schon dachte, nee, ich kann gar nicht in die Klinik gehen. Das
Vor allen
wäre
Dingen, weil du ja
fatal.
dann, wenn du das nicht machen hättest wollen, also zum Beispiel eben dich hättest einleiten lassen wollen, wärst du ja immer wieder damit konfrontiert gewesen, Nein zu sagen, ne? Immer wieder das Gleiche. Hättest du vielleicht geschafft, ne? Wer kann sein, dass du zu dem Zeitpunkt, nee, glaubst du nicht? Sie schüttelt den Kopf.
Ja, ich genau,
Ja.
ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass ich jetzt durch die Geburt also noch eine andere Version von mir bin, aber ich weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt schon geschafft hätte. Und überhaupt merke ich, dass es ein Prozess ist, dieses Nein sagen. Und wenn ich nicht gehört werde, dabei zu bleiben, das ist noch eine Aufgabe, die ich habe.
Ja.
Immer mal wieder. Aber ich war fein damit und ich hatte ja auch eine aus der ersten Birthkeeper-Runde aus der Ausbildung dabei, die mich begleitet hat. Und ich glaube, wir haben am Anfang wöchentlich miteinander Zoom-Calls gehabt und haben immer alles, was hochkommt, angeschaut und bearbeitet. Und das war so schön, dass wir das miteinander dann irgendwie bearbeiten konnten.
Ja.
So dass ich dann sicher genug war dafür.
Das heißt, du
Ich hab
hattest da einfach immer jemanden nicht, der dir ständig gesagt hat, was für ein laufendes Risiko bist, sondern einfach jemanden, der immer wieder mit dir sich emotional ausgetauscht hat, ne?
Ja, genau. Also da, Ja, ich glaube, dass ich stocke gerade so, weil ich so viel Gedanken habe. Eigentlich müsste eine innere Arbeit schon vor der Schwangerschaft beginnen. Wenn man weiß, man möchte ein Kind kriegen, dann muss man anfangen und vielleicht sogar schon viel früher, weil ich finde, diese Schwangerschaft, die ist so kurz, die ist so kurz für das, was alles aufkommt, wenn man eben so offen und angebunden und verbunden ist, was da alles kommt, das ist ja Wahnsinn. Und das ist eine kurze Zeit, die Schwangerschaft. Da wäre ich lieber ein Elefant, der ist 2 Jahre schwanger. Vielleicht war ich aber auch ein Elefant, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, die haben noch Zeit.
Ja, aber ne, deswegen, also das weißt du ja auch, dass ich diese innere Arbeit als
Ja.
den allergrößten Faktor in der Schwangerschaftsvorsorge eigentlich sehe und dass man alles andere hinten anstellen, wenn nicht sogar vergessen kann,
Ja,
ne? Und das ist ja aber das, also wenn du dir eine normale Schwangerschaftsvorsorge im System, sei es vom Gynäkologen, von der Hebamme oder von der Hebamme ist ja immer schon mal besser, aber auch da hättest du ja nicht wöchentlich dich mit ihr getroffen, sondern das wäre halt eben typischerweise getaktet gewesen. Und das ist auch gut und schon mal viel im Vergleich zu das, was viele Frauen oder die meisten Frauen ja eben erleben, aber es ist vielleicht nicht ausreichend, ne? Oder nicht für alle ausreichend. Das ist ja auch wieder individuell. Und dann ist es gut, dass du da so jemanden an deiner Seite haben konntest. Es wäre, ne, also die, darf ich da den Namen nennen?
Na klar.
Die Marlene hat das ja für dich gemacht, ne? Also im Zuge der Birthkeeperin. Aber auch wenn du zum Beispiel jetzt, sage ich mal, eine 0815-Doula genommen hättest, dann sind das ja auch oft eben ein getaktetes Angebot, wo man eine bestimmte Anzahl an Terminen bekommt. Meistens ist es vielleicht 2 oder 3 Termine in der Schwangerschaft. Gut, zusätzlich dann vielleicht noch zu einer Hebammenvorsorge, die natürlich auch mit einem austauscht und zu den inneren Themen durchaus was macht. Aber auch da ist es ja eben nicht so flexibel, beziehungsweise eben einfach nach einem bestimmten Muster angelegt, was dann für alle passen muss. Ne? Und
Ja.
für dich wäre das vielleicht gar nicht ausreichend gewesen.
Naja, auch die zeitliche Flexibilität, ne? Wir haben, glaube ich, echt 1,5, 2 Stunden Calls gehabt. Und ich habe jetzt was festgestellt, habe ihr das geschrieben und sie meinte, ich habe entweder in 2 Stunden oder morgen Zeit. So, wo ist denn sowas möglich? Also das ist und nicht so dieses, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut und ich habe hier und ich habe da, sondern wirklich so tief, wie man nur tief gehen kann, wenn man das möchte. Und ganzheitlich betrachtet, was ist da alles Thema? Ja. Genau. Und dann bin ich in der Zeit ja auch noch 40 geworden. Da kam dann noch mal mehr Themen hoch für mich. Also war schon eine interessante Herausforderung, diese Schwangerschaft. Ja, wahrscheinlich waren da auch schon total viele Themen, die ich jetzt wieder vergessen habe, weil es jetzt, ja, weil jetzt andere Themen gerade anstanden, aber das war wirklich viel, was da auf mich zukam. Und was ich aber geil fand, dass ich nicht einen Partner hatte, den ich überzeugen musste zusätzlich noch, sondern der ist mit mir nämlich auch gewachsen. Also durch die Kleingeburten, die ich ja dann alleine zu Hause geboren habe, habe ich ihm schon gesagt, also ich habe tatsächlich immer gesagt, das wird eine Hausgeburt. Das war für mich schon irgendwie einerseits klar, andererseits waren die Gedanken aber dann doch noch in der Klinik. Also irgendwie in drin war das wahrscheinlich alles schon safe, aber noch nicht im Kopf. Der braucht manchmal ein bisschen. Und für ihn war das, der hat die ganze Schwangerschaft über, also der hat mich natürlich auch in der Ausbildung zur Birthkeeperin begleitet, also begleitet im Sinne, dass wir darüber gesprochen haben, was ich lerne, worüber ich nachdenke. Und da gab es auch viele Diskussionen schon im Vorfeld, in diesem Jahr der Ausbildung, wo ich die Themen, die ihn vielleicht noch beängstigt haben, voll logisch erklären konnte, wo er dann gar keine Sorgen mehr gehabt hat. Und dann war der so krass im Vertrauen, dass ich dachte, hä, nee, ich möchte jetzt nicht von dir hören, ich bin so im Vertrauen, du schaffst es schon. darfst auch ein bisschen Verantwortung noch haben, oder? Also zumindest hat sich so angefühlt, dass ich nicht ganz allein sein möchte. Aber es war halt cool. Ich glaube, wenn diese vier kleinen Geburten nicht gewesen wären, hätte ich mit ihm auch einfach nochmal total viel Themen gehabt, die ich so nicht mehr hatte, weil das safe war, dass wir das zusammen rocken werden. Denn sollen wir denn zur Geburt gehen?
Können wir, wenn du bereit bist?
Ich bin so. Ich habe übrigens das erste Mal mit 40 Jahren Silvester alleine verbracht dieses Jahr, weil ich keinen Bock auf Gespräche hatte, wie die Geburt werden könnte und wo die denn wird. Weil meine Tante rief tatsächlich mal an und meinte, das kannst du doch nicht machen, Elsa. Ich habe gehört, du willst alleine gebären. Da dachte ich mir so, oh. Dann habe ich mit
Wie
ihr kurz
war das?
gesprochen. Ja, das war scheiße. Also zu dem Zeitpunkt, das war halt nach Weihnachten, war ich aber schon so klar, dass es mich nicht mehr so verunsichert. Also es hat mich gar nicht verunsichert. Im Gegenteil, ich konnte ihr ganz klar sagen, warum ich das wie mache. Aber hätte sie mich vielleicht 5 Monate vorher gefragt, wäre ich ins Schwanken gekommen. Das war jetzt cool. Und auch die Oma von meinem Schwager, die hat dann an Weihnachten das erfahren. Und da dachte ich, ja, das ist aber nicht so sicher. Da meinte ich, doch, das haben die früher auch alle gemacht, das ist total sicher. Und dann bin ich einfach in einen anderen Raum gegangen. Weil ich dachte, nee, ich habe darauf echt keine Lust, es tut mir nicht gut, ich brauche hier so eine Schutzschicht. Und habe ich Silvester im Schlafanzug mit meinem dicken Babybauch hier verbracht. Und um 22:45 kam Mann mit Kind rüber. Dann haben wir noch zusammen auf dem Balkon gestanden. Also es war auch eine spannende Erfahrung, nach 40 Jahren alleine zu sein an Silvester. Schön. Und irgendwie habe ich aber da ja auch schon gespürt, Rückzug, Rückzug. Ich meine, letzten Endes war es eine Woche vor Geburt. Das ist logisch, dass ich da nicht rausholt. Aber ich habe den Rückzug auch schon im Dezember gespürt und bin oftmals über meine Grenzen hinaus, dass ich doch noch an Weihnachten zu meiner Schwester mit der Familie gegangen bin, obwohl es mir eigentlich gar nicht danach war und mir es auch nicht so gut ging, weil ich nämlich zum Ende der Schwangerschaft dann doch krank war, Symptome hatte, wie auch immer. Da war halt viel, was noch raus wollte. Und ich hatte einen elenden Husten, richtig, richtig lange, richtig lange. Geruchsverlust hatte ich richtig lange. Da waren wir übrigens auch parallel krank, fällt mir gerade an. Ich sitze parallel so schlecht. Und das hat sich gezogen und gezogen. Und auch noch unter der Geburt hatte ich diesen Husten, also vor der Geburt hatte ich diesen Husten und danach war er dann halt weg. So, das, ja. Alles ziemlich spannend anzugucken. Also im neuen Jahr, am 6. Januar, bin ich um 4 Uhr wach geworden und hatte Wehen. Und hatte aber kurze Wehen, in Anführungsstrichen. Ich hatte irgendwann mal gelernt, Wehen gehen 90 Sekunden lang. Die waren aber viel kürzer. Das war bei der ersten Geburt, haben die mir das, glaube ich, mal gesagt. Und dann war diese alte Elsa, die diese komplette Geburt über haben. Die Elsa, die im Urvertrauen ist und die Elsa aus dem System so miteinander gekämpft. Das war ein Ringen dieser beiden Frauen. Das ist Wahnsinn. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl gehabt, dass es noch nicht richtig losgeht. Also es ist jetzt vorbereitend, aber es ist jetzt noch nicht so, dass in den nächsten paar Stunden das Kind kommt. Das war mir irgendwie schon klar. Und trotzdem war es ja irgendwie Neuland, weil neue Geburt. Und ich hatte immer die Vision, das zweite Kind kommt richtig schnell. Spoiler, nach 27 Stunden. Das ist halt mein schnell. Ja, witzig, man merkt ja auch, dass ich immer ein bisschen länger brauche. Ich habe dann, hab 2 Stunden noch im Bett gelegen und dann bin ich irgendwann in die Wanne und da war ich so total bei mir. Dann sind meine Männer wach geworden und dann haben wir alle zusammen im Badezimmer gefrühstückt. Ich war in der Badewanne, es war alles noch so richtig schön romantisch mit Kerzen und toll. Und danach hatte ich hier so eine Geburtshöhle vorbereitet unter dem Hochbett meines Sohnes mit einem Altar mit ganz vielen Dingen, die mir so Mut geben, mit Bildern, die ich gemalt habe, wo ich so meine Vision gemalt habe einfach. Und ich habe mich immer gut genährt, habe ich in der ersten Schwangerschaft in der ersten Geburt ja auch nicht machen dürfen, essen. So, ja, ein Kaiserschnitt kommen. Und hier habe ich richtig viel gegessen. Ich habe mir ganz viel Knochenbrühe zwischendurch reingepfiffen und habe sogar noch meinen Mann am Nachmittag losgeschickt ins Restaurant, mein Lieblingsessen holen. Ich habe da gut auf mich geachtet. Und ich habe aber schon um Also ich, um 4 Uhr haben die angefangen, um 11 Uhr war ich schon das erste Mal ungeduldig und dachte, warum dauert das so lange? Weil ich halt in meinem Kopf eine andere Version hatte. Es war ja noch gar nicht lange, aber für mich war das so, boah, warum? Und dann war ich irgendwie auch so genervt, dass das nicht vorangeht. Und rückblickend habe ich halt gemerkt, dass ich die ganze Zeit gar nicht bei mir war. Ich war abgelenkt von meinem Mann und ich war abgelenkt von meinem Sohn. Mein Sohn, der wollte unbedingt dabei sein und ich wollte ihm das auch ermöglichen. Und habe aber gemerkt, dass wenn ich unter einer Wehe war und gesagt habe, jetzt mal kurz nicht, ist der so wütend geworden, dass er mich jetzt nicht anfassen darf, dass ich da wieder raus war. Also das war, also da wurde mir wieder mal bewusst, wie sensibel dieser Raum ist. Ich hatte meinen Mann und mein Kind hier und die haben mich beide rausgebracht, obwohl das nur meine Familie war. Also das,
Vor allen Dingen,
ja.
ich glaube, das als Reflektorin, ne? Wenn ich
Ja.
das jetzt vielleicht gewesen wäre als manifestierende Generatorin, wäre das
Ja.
was ganz, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit was ganz anderes gewesen, ne?
Ja, und vielleicht gibt es auch eine andere Reflektorin, die das schafft. Das mag ja sein. Aber für mich und meinen Weg war es nicht gut. Und das wollte ich aber auch nicht so richtig wahrhaben, ne? Weil ich wollte die ja dabei haben. Ich wollte die das ja irgendwie ermöglichen. Und ja, habe das aber dann halt nicht geschafft. Und dann hat Marlene irgendwann gesagt, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn dein Sohn zu deinen Schwiegereltern geht. Und ich, nein, auf gar keinen Fall, der muss hier bleiben. Und ich telefoniere mal mit deinem Mann. Dann kam mein Mann irgendwann rein und meinte, ich bringe den jetzt zu den Schwiegereltern. Und das war gut, dass er das so, dass ich das nicht entscheiden musste, weil ich war die ganze Zeit im Kopf, ich wusste, es ist Samstag, wir müssen noch einkaufen, was müssen wir einkaufen? Also ich war die ganze Zeit so in meinem verdammten Kopf und nicht bei der Sache. Also das war, ja. Genau, dann war ich auch wütend. Da kam so viel Wut immer hoch und ja. Aber das sollte alles sein, um andere Dinge anzugucken. Und dann ist er um 8:30 ins Bett gegangen mit den Worten, weck mich, aber weck mich nicht erst, wenn der Kopf geboren wird. Merken an dieser Stelle bitte. Und dann, als er dann im Bett war, habe ich gemerkt, ich komme ein bisschen mehr zu mir. Trotzdem war ich ungeduldig. Irgendwann um 21 Uhr, keine Ahnung, oder 22 Uhr, keine Ahnung, hatte das Baby Schluckauf. Und ich habe den Schluckauf gefühlt ziemlich weit oben in meinem Bauch gemerkt und dachte, das geht jetzt quer? Nee, das geht nicht quer. Weil ich in meiner Fantasie dachte, der Schluckauf ist im Kopf und der Kopf, der liegt jetzt da. Also natürlich habe ich den Kopf, den Schluckauf hier in der Brust gespürt und nicht im Kopf. Also naja, war halt auch so kurze Verunsicherungsphase und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, jetzt kommst du tatsächlich erst am 7. am Todestag von Opa, wie ich es mir schon gedacht habe, obwohl ich morgens so viel gedacht habe, nee, also ich bleibe jetzt hier keine 24 Stunden in den Wehen, das haut nicht hin. Naja, genau, und dann war ich irgendwann wütend, weil mein Mann neben mir lag und ich nicht schlafen konnte und er sich aber ausruhen konnte. Also ich habe mich natürlich auch in den Pausen hingelegt und trotzdem war es so, dass ich dachte, warum liegst du jetzt hier? Und dann wurde es irgendwann immer intensiver. Also habe ich auch gemerkt, die Wehen werden intensiver, die werden länger. Dann habe ich meiner Marlene irgendwann geschrieben, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann meinte sie, ich rufe dich mal an. Dann haben wir telefoniert, dann haben wir aber wieder aufgelegt und irgendwann bin ich war zwischendurch immer mal wieder in der Wanne, weil ich überhaupt mit dem Wasser sehr verbunden bin. Aber das letzte Mal in die Wanne gehen war gar nicht gut, weil da konnte ich meine Wehen überhaupt nicht verarbeiten. Da wollte ich nicht, da musste ich raus. Und dann stand ich im Badezimmer plötzlich. Hätte ich nie gedacht, dass ich da hinkomme und mein Kind im Badezimmer kriegen werde, war aber so. Und ich glaube, um 5 war das dann, also morgens um 5 am nächsten Tag schon, dass ich dann gedacht habe, so jetzt wird es echt heftiger. Und auch das, ich hatte immer das Gefühl, also ich habe irgendwann auch mal gesagt, dann holen wir jetzt in den Krankenwagen. Aber nur aus, also blödsinniges Gelaber, weil ich habe überhaupt, ich habe keine Vorkehrungen, was passiert. Also wo mit unserem ersten Kind hin, wenn ich ins Krankenhaus muss, habe ich mir keine Gedanken drum gemacht, weil es für mich kein Thema war. Und auch als ich das gesagt habe, war das kein Thema, weil ich never ever dahin gegangen wäre. Und Mein Mann meinte dann, hä? Nee, das willst du doch gar nicht. Und das fand ich so geil von ihm, dass er das gesagt hat. Ja, genau. Und dann ist unser Erstgeborener irgendwann groß geworden und er ist rüber zu ihm und ist dann da eingeschlafen. Und so, es kam halt nicht wieder. War aber okay, weil ich das Gefühl hatte, im Badezimmer, by the way, der kleinste Raum in unserer Wohnung, da habe ich mich wohl gefühlt, da hatte ich Marlene am Telefon und war bei mir. Das erste Mal gefühlt, richtig bei mir. Und das war schön. Und das wurde immer intensiver. Irgendwann dachte ich, mein Becken bricht, weil es so eine Urgewalt war, die ich von der ersten Geburt im Liegen, ohne dass ich gefragt wurde, Buscopan-vaginal bekommen habe. Also da waren das für mich ganz andere Schmerzen, in Anführungsstrichen. Das tat nicht weh, das war voll easy. Und das war jetzt eine Urgewalt, die ich gespürt habe dieses Mal. Im Nachhinein fand ich es geil, aber im Moment dachte ich so, wow, was ist das hier gerade? Schon heftig, dann habe ich mich dreimal abgetastet und habe keinen Kopf gespürt und hätte aber schwören können, dass der Kopf jetzt gleich kommt. Und dann bin ich wieder ungeduldig geworden. Das war halt wirklich ja, dauerhaft Thema. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so jetzt wird es so intensiv, dass ich meinen Mann gerne bei mir hätte. Dann hat Marlene ihn noch angerufen und gesagt, ey, du musst jetzt rüberkommen. Und dann habe ich, das ist witzig, ich habe gesagt, nachdem er da war, hatte ich noch drei Presswehen, dann war das Kind da. Mein Mann sagt, ja, 3 Stunden. Und im Endeffekt waren es so eine halbe Stunde, 40 Minuten Presswehen, bis er drin war. Also Presswehen in Anführungsstrichen, ne? Also war es halt wirklich intensiv. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich glaube, das kommt gleich. Und dann meinte er, ja, ich hole ein Handtuch. Ich sage, nee, da ist jetzt keine Zeit mehr für. Und dann meinte er, ja, ich sehe auch schon den Kopf. Und in dem Moment, wo der Kopf geboren wurde, wurde unser Erstgeborener wach, wo er noch gesagt hat, aber nicht erst, wenn der Kopf draußen ist. Ja, da ist er wach geworden und dann meinte ich, okay, warte, jetzt kurz noch und dann können wir ihn holen. Und dann meinte mein Mann, dieser Moment von, ich sehe den Kopf, bis das Kind war draußen, war wohl flutsch. Also das ging ziemlich schnell, aber es war ein kurzer Moment der Pause und dann hat er ihn gerade noch so an den Füßen fangen können, weil er so rausgeschossen kam. Und dann habe ich ihn hochnehmen wollen oder habe ihn hochgenommen, weil er ja zum ersten geboren musste. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wie ich zwischen meinem Ringfinger und dem Mittelfinger einen faltigen Hodensack gespürt habe, weil ich hätte schwören können, dass ich ein Mädchen bekomme, weil ich dieses Gefühl hatte, dass es ein Mädchen ist, was in mir hereinwächst. Ich habe auch schon es mit dem Mädchennamen angesprochen. Ich war mir so sicher. Ich weiß, dass du dir schon sicher warst, dass es ein Junge wird. Und auch einige andere, aber ich habe das irgendwie anders gespürt, ja. Wie auch immer, musste ich in dem Moment einfach so anfangen zu lachen, weil es halt ein Junge war. Das war einfach verdammt witzig. Mir ist es ja, das weißt du, und das möchte ich den anderen auch noch sagen, mir ist es völlig Latte, was das für ein Geschlecht hat, dieses Kind, aber es war einfach witzig in dem Moment. Ja, und dann war 30 Sekunden später unser großer Sohn da, der dann erstmal geschimpft hatte, weil wir sollten ihn erwecken, und dann, ja, war halt aber schnell vergessen, weil es aufregend war, dass er jetzt einen Bruder hat, tatsächlich. Die Fruchtblase ist übrigens in diesen 30 bis 40 Minuten noch geplatzt. Das hat mit einem riesenlauten Peng gehört, aber es kam nichts raus, weil der Kopf natürlich schon ziemlich weit unten war. Und mein Mann, der früher immer gesagt hat, ich kann kein Blut sehen, hat dann halt in dem Badezimmer vor mir gehockt und das flatschte alles auf ihm gefühlt so. Und da ist er, glaube ich, auch nochmal gewachsen an dieser Situation. Ja, genau. Das war schon echt witzig gewesen. Und der ist dann rausgekommen und hat sofort die Augen aufgemacht, hat sofort geschrien, hat sofort seinen Stuhlgang gehabt. Also das war wirklich alles in den ersten 30 Sekunden.
Alles kam raus.
Ja, war ich auch ganz dankbar tatsächlich, weil, also ich weiß, dass Kinder länger brauchen können, um anzukommen. Das dürfen sie auch. Und ich war trotzdem beruhigt nach meiner Erfahrung, dass er halt einfach gleich Lebenszeichen von sich gegeben hat, sage ich mal. Genau. Ja, weil das nämlich tatsächlich in der Schwangerschaft auch nochmal Thema war, weil eine Freundin ziemlich spät ihr Kind verloren hat, also zur Geburt. Und das hat mich auch ganz schön rausgehauen zu dem Zeitpunkt. Das war kurz vor unserem Urlaub und da dachte ich, okay, es kann jederzeit zu Ende sein. Das war halt auch nochmal Thema in der Schwangerschaft. Und es war auch unter der Geburt tatsächlich, dass ich einmal zu Marlene gesagt habe, ich spüre das Kind nicht mehr. Ist es jetzt schlimm? So, und dann war es aber nur ein kleiner Moment. den ich hatte. Und dann war das Thema auch wieder vorbei. Aber es kam tatsächlich nochmal kurz hoch. Genauso wie das Thema Blut kurz hochkam, weil ich irgendwann unter mir Blut gesehen habe. Und dann meinte, Marlene, ich sehe hier Blut. Aber ist nicht schlimm, oder? Und dann meint sie, na, wie fühlt sich das denn für dich an? Ich sage, na, ist nicht schlimm. So. Und es war auch nicht schlimm. Und es war ja noch gar nichts im Gegensatz zu der Plazenta-Geburt, denn später, da kam halt schon noch ein bisschen was. Und das hat mich aber nicht berührt. Also es war für mich in Ordnung, dass ich da auch Blut verloren habe, weil es eben physiologisch war. Mir ging es gut und ich wusste, das ist hier nicht, dass ich blute nicht wegen irgendwelcher Intervention, sondern ich blute, weil es physiologisch ist. Ja.
Jetzt hatte ich
Ich
da
habe
noch eine.
Fragen.
Ja, ich hatte noch zwei Fragen. Aber zum einen wollte ich, das wollte ich vorhin schon fragen, hast du verfolgt, in welcher Schwangerschaftswoche du warst?
Am Anfang ganz, ganz genau und irgendwann nicht mehr. Meine Mutter hat mich manchmal daran erinnert, dass ich wieder eine Woche weiter bin, so, aber
Okay. Also
irgendwann.
kannst du denn dann sagen, in welcher Woche dein Kind kam?
Ja,
Weil du vielleicht auch
das kann ich sagen, es
die
kam. Also
Empfängnis kennst.
ach so. Nee, tatsächlich weiß ich das gar nicht genau. Wann, also der Arzt hatte damals gesagt, dass das Kind am 13. Nee, am 11.01. hätte kommen sollen. Also
Aha.
ein paar Tage später.
Ja,
Ich
ja,
für
ja.
mich hätte gedacht, dass es nach den, also da ich am Anfang gerechnet habe, hätte ich gedacht, das wäre noch mal eine Woche später oder sowas. Also es kam irgendwie 39., 40.,
Ja,
39.
ja, ja,
Schwangerschaftswoche irgendwie
ja.
so. Aber das war dann tatsächlich zum Ende hin nicht mehr so das Thema. Ich hatte
Ja.
eher das Gefühl, wenn ich gesund gewesen wäre, hätte es auch an Weihnachten kommen können. So,
Ja.
so vom Gefühl
Ja,
her.
ja, 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 ja.
Ja, du hast jetzt noch Zeit gelassen bis zu Opas Todestag. Ja.
Das Todestag ist das, glaube ich, das
Ja,
Stichwort,
ja,
ne? Weil
ja.
das, was ja immer wieder logischerweise für dich präsent war, ist ja das Thema Tod in deiner ganzen
Ja.
Schwangerschaft über, ne? Also durch den Tod deines Opas, durch den Tod deiner anderen Kinder, dass du unter der Geburt denkst, ich spüre mein Kind nicht mehr, ist das jetzt tot? Die Bekannte oder Freundin, die das Kind verloren hat, immer wieder die Konfrontation und damit auch die Beschäftigung, weil du dich ja darauf eingelassen hast mit dem Thema Tod, ne? Ein schönes Muster, ein gutes
Ja,
Muster. Ähm,
auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, dass unter der Geburt diese Ungeduld, die ich hatte, war eben da,
mhm.
weil die alte und die neue Elsa miteinander gerungen haben, weil die alte Elsa ein Stück weit gestorben ist. Also durch
Mhm.
diese Geburtserfahrung einfach.
Ja.
Und ich glaube, das war auch das, was für mich ja so anstrengend irgendwie
Ja.
war. Weil
Ja.
die haben irgendwie die ganze Zeit gerungen. Ja. Und
Ja.
wo du es gerade sagst, ich habe letztens über die Geburt erzählt und da ist mir aufgefallen, dass mein Opa, als ich ihn begleitet habe unter der Geburt, auch total ungeduldig war, weil er hat sich entschieden, seine Medikamente abzusetzen und dann zu gehen. Mein Baby schreit gerade voll, und ich weiß nicht, ob der jetzt reinkommt oder ob er sich nicht traut, mal gucken. Auf jeden Fall hat mein Opa, der hat dann irgendwann, also er hat 5 Tage gebraucht von dem Moment, ich setze meine Pillen ab, bis er gestorben ist. Und währenddessen hat er immer die Augen zu gehabt, die ersten Tage, hat auf die Uhr geguckt und meinte immer, Junge,
Mann.
Junge, noch immer nicht. So. Und das war so witzig, als ich das denn mitbekommen habe, dass es bei mir genau das gleiche Muster war unter der Geburt. Also da ist tatsächlich immer ein Thema.
Ja.
Wow.
Möchtest du
Was
noch zu? Ja, sorry.
auch
Ich will dich
witzig ist
nicht
zum,
unterbrechen.
ja, was auch witzig ist zum Thema Zahlen. Der ist ja am 7.1. geboren worden, also der 7. Tag des Jahres, nach 27 Stunden und um 7:27 Uhr. Und die Plazenta, die dann 4,5 Stunden später geboren wurde, ist plus minus 5 Minuten zum Todeszeitpunkt von meinem Opa geboren worden. Also die Geburt hat geendet mit seinem Todeszeitpunkt. Und das ist so krass verbunden. Also das ist echt Wahnsinn. Total krass. Ja. Aber bei der Plazenta wusste ich, dass sie kurz braucht. Das habe ich mir schon
Ja.
gedacht. Das habe ich schon gedacht, weil die erste Plazenta-Geburt war ziemlich schmerzhaft, weil ich so, wie sie im Krankenhaus gesagt haben, eine Scheidenschürfung hatte. Und das hat halt total gebrannt beim ersten Mal, als ich die Plazenta, die auch relativ groß war, für mich geboren habe. Weil die halt, es war mir klar, dass ich da erstens vielleicht schwer loslassen kann, weil das vermutlich meine letzte Geburt war. Und auch aufgrund dieser Erfahrung, dass es so gebrannt hat beim Gebären. Und die kam dann nach 4,5 Stunden aber einfach ganz easy rausgeflutscht, ohne dass irgendwas war. Aber die Zeit habe ich gebraucht. Und da habe ich auch tatsächlich nochmal Marlene angerufen und gesagt, Mann, ich bin schon wieder ungeduldig. Aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht ungeduldig, weil also es kam mir überhaupt nicht vor wie 4,5 Stunden. Es kam mir vor wie eine Stunde oder sowas. Aber ich musste ganz, ganz nötig pinkeln. Und das hat nicht geklappt mit der Plazenta in mir. Ich habe es nicht hingekriegt. Und die Nabelschnur war auch so, dass ich ihn gerade so bis zur Brust bekommen habe. Und dann war das Pinkeln halt irgendwie total kompliziert und schwer. Und ich habe auch erst loslassen können, als die Plazenta geboren wurde. Da konnte ich dann erst wieder pullern. Und ja, das war schon eine verrückte 4,5 Stunden, die aber wie im Flug vergingen. Und die wollte halt noch warten, bis diese Uhrzeit da erfüllt war. Keine Ahnung. Und dann habe ich danach echt, also ich habe schon noch ein bisschen Blut verloren. Und dann bin ich erstmal duschen gegangen, habe mir die Haare gewaschen, noch voll im Rausch irgendwie. Und bin dann in mein Wochenbett gestartet, so frisch geduscht. Und habe vorher mir noch, ich habe mit beiden Händen in der Plazenta gewühlt. Das war so schön, mir das alles anzugucken. Und kurze Zeit später, als ich dann ein Stück rausschneiden musste aus der Plazenta, weil ich so dolle Nachwehen hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Plazenta zu mir nehmen, in Form eines Smoothies, war mir das dann schon wieder ein bisschen unangenehm, da was rauszuschneiden. Das war ganz verrückt gewesen. Ja, genau. Als die Plazenta geboren wurde, hab ich einen richtig krassen Tinnitus im rechten Ohr bekommen, wie so ein Gong zur neuen Runde war das. Und ich habe dann, also es war ganz kurz, aber es war auf einmal so richtig laut. Und da ich war so ein bisschen geforscht und das war halt so mit sich selbst, also dass du halt weniger aufs Außen hören solltest. Ne? Ja, es ist klar. Das war so richtig bewusst nochmal. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht und davon habe ich, glaube ich, halt. Also ich habe mich die ganze Zeit, wenn ich jetzt an diese Geburt denke, sehe ich mich aus der Vogelperspektive. Also das war da, also ich sehe auch sowieso die letzten Stunden nur durch einen Schleier und nur dank Marlene habe ich überhaupt diese letzten Stunden der Geburt für mich nochmal so klar kriegen können, weil ich woanders war. Also nicht bewusst in dem Moment, wie es bei dir zum Beispiel war, sondern es war echt so, im Nachhinein habe ich das Gefühl gehabt, dass ich da in anderen Sphären, also teilweise, nicht komplett, aber ein Teil von mir, der stand über mir, über meinem Chakra des Kopfes. Also es ist.
Ich glaube ja auch ganz typisch sozusagen, ne? Also das bei meiner ersten Geburt zum Beispiel ist das auch so dieser Schleier, dass man das außer durch die Anwesenheit durch Dritte gar nicht mehr zusammenkriegt. Auch von, ne? Also auch Zeit verschwimmt dann ja, ne? Du sagst, es fühlt sich an wie eine Stunde, es war aber in Wirklichkeit 4. Ne, es spielt einfach.
Und ich finde gar nicht nur, also für mich in meinem Fall, gar nicht nur diese Geburtssituation, sondern auch das Wochenbett. Das war für mich auch, also ist für mich immer noch total der Schleier darüber. Das ist, da ist so viel passiert und ich habe so viel geweint, da kam so viel hoch, noch was. Ich habe die Geburtshöhle, wo ich die viele Stunden die Venen veratmet habe, immer betrachtet und hatte Wut empfunden dabei. Das war ganz verrückt, dass ich da auch noch alles aufarbeiten durfte, angucken durfte. Und am 29. Tag nach der Geburt habe ich für mich hier gelegen und verstanden, die Zusammenhänge verstanden, warum ich mich so gefühlt habe. Und musste dann so schmunzeln, weil ich dachte, ach, ich habe jetzt also auch dafür 28 Tage gebraucht, um es zu verstehen, ja, also um es anzunehmen, dieses Geschenk der Geburt und alles, was damit einhergeht. Das, ja, schon verrückt alles. Und Marlene sagt immer, weißt du, du wurdest abgelenkt und hast trotzdem geboren, weil das war für mich eine Zeit lang und wie so ein Gefühl von Versagen, dass der Große nicht dabei war, wie er es wollte. Ich habe so lange gebraucht. Und da waren schon so viele Versagensthemen dabei, die aber okay, also jetzt für mich okay sind, aber ich habe ganz lange nur unter Tränen von der Geburt erzählen können.
Ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt oder was, ne? Weil, und diese Erwartung, das weiß ich ja jetzt eben, diese Erwartung von dir, so die Alleingeburt wird das Nonplusultra und hinterher fühle ich mich einfach bombastisch und unbesiegbar und schwebe im allergrößten Glück, ne? Und ich glaube, das ist ja nicht nur deine Erwartung, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen die gesellschaftliche Erwartung an Geburt generell, ne? Aber vielleicht bei Alleingeburten, abgesehen von dem Stigma, dass alle Frauen und alle Babys bei Alleingeburten sterben, eben vielleicht auch noch mal das, was ich Alleingebärende vielleicht da rein interpretiere, ne? Dass Geburt immer generell, wir interpretieren immer irgendetwas in sich hinein und haben immer irgendwelche Erwartungen, nur weil das vielleicht eben die Geschichte von jemand anderem ist. Ne? Und ich glaube, das ist aber vielleicht einfach auch noch mal für andere Frauen interessant zu hören, dass das nicht automatisch so sein muss, dass auch bei Alleingeburten oder Hausgeburten, vielleicht auch bei Alleingeburten noch mal besonders, es eben Dinge geben kann, wo man Zeit braucht, die zu verarbeiten, wo es Dinge gibt, die vielleicht nicht ideal oder nicht in der Vorstellung, die man hatte, ne? Bedeutet ja nicht, dass es dann genau richtig war, sondern die Vorstellung, die man hatte, dass das dann anders verläuft und dass es eben vielleicht im ersten Moment sich nicht so romantisch anfühlt, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat, und dass das aber auch legitim und wichtig in der Retrospektive einfach
Ja,
dann ist, ne?
absolut.
Ich glaube, das ist ja auch für andere Frauen total wichtig zu
Ja, und ich
erkennen.
habe auch, ja, ich habe auch mit Marlene da viel drüber gesprochen, also jetzt über was anderes, was Frauen auch denken könnten. Alleingeburt ist keine Intervention, da reist man auch nicht so. Das ist auch oftmals so in den Köpfen, glaube ich. Und ich hatte tatsächlich, ich hatte eine kleine Schürfwunde, ansonsten hatte ich nichts. Aber ich weiß halt auch von vielen Frauen, die Alleingeburten hatten und gerissen sind, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber da hat man auch so dieses gesellschaftliche, nee, also Alleingeburt, da passiert es nicht, ne? Was zu erzählen, ne? Ist auch was zu erzählen. Ich rede von deiner Geburt. Da hast du auch was mit zu erzählen, ne? Ja, vielleicht hat der auch die Zeit gebraucht, ne, um anzukommen. Und ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, dass ich richtig gerissen bin, weil das einfach so im Gegensatz zur ersten Geburt halt so roh, roh und ja, es war roh. Klar waren das Schmerzen, aber sie waren so echt, so roh. Also in dem Moment natürlich Aua, aber jetzt denke ich so, das war einfach so eine Urgewalt, die da passiert ist. Das war schön. Ja, und jetzt bin ich zum Thema Zahlen 40. Mein Partner ist 45, der Sohn ist 4. Jetzt sind wir 4 auf der Erde und 4 im Himmel oder wo auch immer. Also,
Ach ja.
im Jahr 2024.
24, genau. Super. So
Ja.
schön.
Danke, ich habe jetzt echt viel
Das,
gequatscht.
ja. Es ist wie im Flug vergangen.
Ja, das stimmt. Es ist mein Normal.
Ja. Ich freue mich einfach nur.
Und ich danke dir
Ja.
so, dass ich diesen Raum bekommen habe, weil ich habe mich schon so drauf gefreut. So, für mich ist das so ein krasses Ende von, also nicht Ende von meinem Weg, aber von diesem Weg so.
Ich habe auch das Gefühl, das wollte ich vorhin schon sagen, als du von diesem Struggle erzählt hast, von dem alten Ich und dem neuen Ich, dass du in eine andere Parallele, also in eine andere Dimension gesprungen bist, ne? Und dass deswegen dieser Struggle auch logisch ist, dass dieser Struggle dir auch in einer anderen Situation hätte begegnen können, aber für dich eben jetzt unter der Geburt und ne? Du bist sozusagen, ne? Wenn, für mich gibt es mehrere Welten, mehrere Parallelen immer gleichzeitig. Und das, wenn wir dann einen Quantensprung sozusagen machen, ne? Du, dann glitscht das natürlich auch ab und zu mal. Ne? Das ist nicht unbedingt einfach nahtloses Übergehen ineinander, sondern da gehören viele Schritte eben dazu, bis dann die andere Parallele dich akzeptiert und die andere Parallele dich loslassen kann, ne? Ja,
Ja, und es
so
war auch,
deutlich irgendwie.
ja, und wo du es so sagst, ich hatte in dieser Geburtshöhle auch oft das Gefühl, als wenn mir so ein schwarzes Ding auf dem Rücken sitzen würde. Also wie man so früher einen Teufel gemalt hätte. Sowas hatte ich auf dem Rücken und das hat so, war so schwer. Und ich habe mich lange gefragt, was das war. Wer hat sich da eingenistet, habe ich manchmal gedacht. Und jetzt, wo du das so sagst, denke ich aber auch, vielleicht war das einfach so auch der Tod von dem anderen. Also, Tod bedeutet ja nicht immer was Schlimmes, im Gegenteil. Und das war vielleicht wirklich so ein Ver der Prozess des Verabschiedens, also diese Energie, Leben und Tod auch unter Geburt so zu spüren, ne? Dieses, ja, Wahnsinn. Ganz, ganz verbundenes Gefühl irgendwie so. Und jetzt, wo ich diese 2 Monate, ich bin, glaube ich, noch immer noch nicht so richtig angekommen, weil da noch Themen mit meinem Großen sind. Und ich bin selber Erstgeborene, da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was. Und gleichzeitig habe ich mich jetzt schon wieder rausgebracht. Gleichzeitig merke ich, dass ich noch immer so, also ich bin in einer anderen Energie als vorher. Ich habe so einen krassen Wachstum dadurch erleben dürfen. Und bin aber trotzdem noch nicht fertig mit diesem Prozess, glaube ich. So, auch wenn es jetzt schon, in Anführungsstrichen, schon, das ist wieder die Wertung, 2 Monate her ist, ne? Ist, ja, Prost. Ja. Jetzt ist mir richtig heiß. Da sind so viele Energien gerade in Ballung, Antonia. Wahnsinn. Danke für diese
Schön.
Möglichkeit.
Ich danke dir. Danke, dass du diese Folge mit mir aufgenommen hast.
Ja, das
Eine
Risiko
neue Form.
lebt.
Ja. Ah, schön. Ich danke dir.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile gerne diese Folge und bewerte den Podcast auf Spotify oder iTunes, damit noch viel mehr Frauen der Medizin von Geburtsgeschichten lauschen können. Wenn du noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, dann findest du mich auf meiner Website www.antoniaunger.com oder über Instagram auf @the_antonia_unger. Schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir gerne eine E-Mail. Meine Ohren und mein Postfach ist immer offen für dich. Ich freue mich auf dich.